Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Wir haben jetzt eben gerade eine längere Gebetszeit gehabt, wenn man so im Gottesdienst sitzt und denkt so, oh Mensch, jetzt beten die, jetzt dauert das so lang. Wenn dich das langweilt, ja, dann frag dich, warum du hier bist. Ja, wir sind nicht dazu da, eine Show abzuziehen, sondern unserem lebendigen Gott zu begegnen. Was für ein Vorrecht, dass wir beten können, dass wir seinen Namen kennen überhaupt und dass wir diesen Namen dann anrufen dürfen. Was für ein Vorrecht, dass wir den Namen kennen. Amen. Es ist so ein Vorrecht, mit den Kindern Gottes gemeinsam seinen Namen zu erheben und von ihm zu bitten. Es ist gut, wenn wir uns Zeit nehmen im Gebet. Und wenn wir unruhig werden, dann harre aus und werde ruhig vor dem Herrn und lerne still zu sein vor ihm und nicht zu denken, oh, wann betet jetzt der Nächste? Und wann? Lass uns lernen zu genießen, dass Gott unser Flehen hört. Amen. Wir haben hier in unserer Gemeinde eine Tradition, aber es gibt immer wieder neue Leute. Es gibt auch viele Gesichter, die ich gar nicht kenne. Und deswegen muss man Tradition pflegen, dass sie auch jeder mitkriegt. Christusgemeinde Emmendingen. Feuer! Christusgemeinde Emmendingen. Feuer! Ja, das war schon besser. Als ich vor 10 Jahren gekommen bin und das unser Lieblingsafrikaner hier auf der Bühne gemacht hat. Nein, wir haben keine Lieblingsafrikaner. Wir haben alle Afrikaner in unserer Gemeinde sehr lieb. Da war ich doch schon sehr entsetzt. So, was geht ab hier? Ich dachte, ich bin im Südbaden angekommen, alles gemächlich und dann geht das los. Ja, Feuer. Hinten im Raum sitzen ja auch einige und wir wissen nicht, ist der Raum voll oder sitzen da 1, 2 und deswegen dürfen jetzt nur die da hinten antworten. So, ich schaue mal in die Kamera. Christusgemeinde Emmendingen. Das könnt ihr lauter. Noch einmal. Christusgemeinde Emmendingen. Amen. Ja, schön, dass ihr auch da hinten dabei seid, dass wir hier in Einheit gemeinsam das Feuer des Herrn proklamieren. Denn heute haben wir ein heißes Thema. Sex vor der Ehe ist ein heißes Thema. Aber es passt nicht nur, weil es ein heißes Thema ist, sondern wir brauchen das Feuer Gottes tatsächlich, gerade wenn wir in diese Themen gehen. Denn über diese Themen in unserer heutigen Zeit zu sprechen, kannst du nur dann, wenn das Feuer Gottes dich erfüllt und du dann auch den Mut hast zu reden. Das war genau das, was die Apostel erlebt haben zu Pfingsten. Sie waren eigentlich Weicheier und sie waren welche, die eingeschüchtert waren und auf einmal mussten sie raushauen, wer Jesus ist in einer damaligen Zeit, wo es nicht so attraktiv war, über Jesus zu sprechen. Das ging nur, weil das Feuer Gottes da war. Aber nicht nur die Verkündigen brauchen das Feuer Gottes, sondern wenn wir hören, brauchen wir auch das Feuer Gottes. Ansonsten werden wir das nicht annehmen, was wir lesen, was wir gepredigt bekommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, es ist nicht einfach nur ein badisch-afrikanischer Schlachtruf in unserer Gemeinde, sondern es ist die herzliche Bitte, Herr, sende dein Feuer. Ja, dass wir mutig sind, in unseren heutigen Tagen über deine Wahrheit zu sprechen und sie auch anzunehmen. Ja, wie ihr wisst, beschäftigen wir uns mit den ganzen Themen Komplex Liebe, Ehe, Sexualität. Und wir wissen, wenn wir die Bibel lesen, dass Gott der Schöpfer von Sexualität ist. Das hat sich Gott ausgedacht. Das ist nicht irgendwie eine schmutzige Idee von irgendwelchen Typen, sondern Gott selber hat sich das erdacht und hat sich genau Gedanken gemacht. Kannst du dir mal vorstellen, ja? Dass er sich genau Gedanken gemacht hat, was er tut. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber Gott hat das so konzipiert, was da passiert bei der Sexualität. Ich weiß nicht, welches Bild du so von Gott hast, aber es hat lange gebraucht, bis ich das erkannt habe. Ach so, das hat Gott sich wirklich genau so ausgedacht. Echt jetzt? Der weiß alles, der sieht alles und der wollte das genau so. Als Jesus mit Beziehungsfragen in seiner Zeit konfrontiert wurde, zitierte er damals aus dem Alten Testament das Eheideal. Und das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 24. Dort heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Also hier sehen wir, dass Gott das initiiert hat. Er hat nicht nur die Ehe erdacht, sondern er hat sich auch die Sexualität erdacht. Dass man ein Fleisch wird, dass man sich verschmelzt sozusagen miteinander und intime Vereinigung lebt. Gott freut sich darüber, wenn Ehepaare ihre Intimität miteinander feiern. Ja, es ist nicht nur so, dass Gott sich darüber freut, sondern er fordert es sogar regelrecht ein, dass das geschieht. Denn wir lesen in 1. Mose 1, Vers 27 bis 28, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Das ist ein Kommando. Das ist ein Gebot. Gott gebietet es, dass Ehepaare miteinander sexuell sich vereinigen und auch fruchtbar sind und wir diese Erde bevölkern, indem wir uns reproduzieren. Und wenn du durch die Bibel gehst, dann wird extrem viel über Sexualität gesprochen. Viel mehr als auf unseren Kanzeln. Viel mehr. Unsere Kanzeln sind eigentlich recht dünn, was das Thema angeht. Aber die Bibel ist ziemlich voll davon. Und man kann sich die Frage stellen, warum legt die Bibel eigentlich so viel Wert darauf, so viel über das Thema zu sprechen? Also eigentlich, wenn man einfach mal in die Welt reinschaut, dann ist es eigentlich nur rational. Du brauchst irgendwie Wegweisung und die Bibel ist auch ein Lebensratgeber, wie lebe ich dieses Leben, was Gott mir gegeben hat. Deswegen ist klar, dass Gott überhaupt darüber spricht. Dass er viel darüber spricht, hat einfach den Grund, dass unsere menschliche Existenz extrem sexualisiert ist. Fällt es euch auch auf? Oder seid ihr alle blind und habt schon alle Augen ausgerissen und alle Arme abgehackt? Also ist doch so. Du kannst keinen Tag in unserer Gesellschaft leben, in den Medien verbringen, dass nicht alles sexuell krass aufgeladen ist. Und wenn du es wie auf einer Waage jetzt sehen möchtest, ja, dass da so eine sexuelle Aufladung stattfindet, dann brauchst du irgendein Gegengewicht. Weil wenn du das nicht hast, dann bist du lost. Dann wirst du einfach nur das tun, was dir deine Umwelt erzählt, was dir die Medien Tag ein, Tag aus predigen. Und deswegen weiß Gott um uns, dass diese ganzen Reize da sind und dass der Mensch in der Regel keinen weisen Umgang mit den Dingen pflegt, die Gott einem gegeben hat. Deswegen gibt er ein Gegengewicht, dass wir immer wieder, wenn wir Gottes Wort lesen, dass wir immer auch den Bezug dazu bekommen, Herr, wie hast du dir das gedacht? Wie Sexualität gelingt, wie das gedeiht, da werden wir uns nächste Woche mit beschäftigen, also bringt eure Freunde mit. Heute geht es noch nicht um die blühende Sexualität, wie man das miteinander ausleben kann und ausleben sollte aus Gottes Perspektive, sondern heute geht es um das Thema Sex vor der Ehe. Wie hat der Herr sich das eigentlich gedacht? In einer vorherigen Predigt zum Thema Gottes Plan für Verliebte vor der Ehe ist bereits angeklungen, Sexualität ist verortet in dem Bund der Ehe. Dort hat sich Gott das ausgedacht. Dort sollen Mann und Frau miteinander intim werden. Und dort haben wir schon gesehen, dass Gottes Plan für Verliebte vor der Ehe ist, dass sie enthaltsam leben. Die Enthaltsamkeit vor der Ehe soll nämlich die Integrität der Ehe schützen. Dein Verhalten, mein Verhalten soll nicht in Frage stellen, was Gott sich mit Ehe ausgedacht hat. Also wenn du in einer Beziehung bist und noch nicht verheiratet bist, dann bewahre die Ehe, halt sie heilig als das, was Gott sie gedacht hat. An dieser Stelle gibt es häufig einen Einwand und vielleicht habt ihr den auch schon gehört. Aber Pastor, in der Bibel steht doch gar nichts über Sex vor der Ehe. Es gibt gar kein Verbot, sexuell vor der Ehe aktiv zu werden. Und natürlich ist es so, dass es keinen Satz in der Bibel gibt, Sex vor der Ehe ist verboten. Einige denken, die Bibel muss mit dem gleichen Vokabular das beantworten, was sie an Frage haben. Aber wir müssen auch genau hinhören. Wir müssen uns Zeit nehmen zu verstehen, was wird dort eigentlich gesagt, um dann auch den richtigen Schluss daraus zu ziehen. Wisst ihr, ich habe ja jede Woche meine Teenies. Wir machen immer so eine Runde, was man so die Woche erlebt hat und dann erzählen sie die ganze Zeit von der Schule. Das ist immer spannend. Die armen Lehrer. Nein, die armen Teenies. Und dann so, ja, ich habe wieder das vergessen, Hausaufgaben hatte ich wieder nicht und eine Arbeit habe ich heute mitbekommen, dass wir morgen eine Arbeit schreiben. Oder ich habe heute mitbekommen, dass wir heute eine Arbeit geschrieben haben. Das hat der Lehrer nie gesagt. Wenn ich den Lehrer fragen würde, doch, ich habe es schon gesagt, aber du wolltest es vielleicht nicht hören. Du hast vielleicht nicht Zeit genommen, genau hinzuhören. Und wenn wir auf solche elementaren Fragen wie die Sexualität Antworten haben möchten, müssen wir die Bibel ernsthaft lesen und auch annehmen, was sie beansprucht. Also wenn du dieses Denken hast, aber die Bibel sagt dazu gar nichts, hör meinen Lieblingsvers in dieser Reihe, und jeder hat ihn schon 300 Mal gehört in den vergangenen Predigten, 1. Korinther 7, Vers 9, wenn sie sich aber nicht enthalten können, also wenn sie nicht enthaltsam leben können, so sollen sie Sex haben? Nein, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Ah, nee, da stand nichts von heiraten. Doch, gleich zweimal. Heiraten, heiraten. Wenn du diesen Impuls nicht steuern kannst, sondern die Begierde so groß ist, heiraten, und dann kannst du sexuell intim werden und in intimer Leidenschaft deine Lust mit deinem Ehepartner auch feiern. Amen. Das war schon schwächer. Also das ist im Prinzip, du könntest noch viele andere Passagen nehmen, aber das ist eine sehr, sehr deutliche Passage. Das nächste Mal, wenn dich jemand anspricht, ja, die Bibel sagt davon gar nichts, 1. Korinther 7, Vers 9, zitierst du, der Lieblingsvers meines Pastors, nicht Lieblingspastor, ihr habt ja sowieso nur einen hier, ist dieser, ja, lies da mal nach. Hier haben wir die klare Anweisung, was Gott sich denkt. Aber warum ist sexuelle Reinheit vor der Ehe entscheidend? Wisst ihr, es reicht nicht, sagen zu können, links oder rechts, sondern der Mensch möchte auch verstehen, warum. Also zumindest hoffe ich das. Es reicht, also bei Kleinkindern zum Beispiel, gibt es schon ein Alter, wo es einfach sagt, nein, ja. Aber irgendwann, und das fängt viel früher an, als uns Eltern lieb ist, fragen sie, warum? Dann kannst du sie am Anfang vielleicht noch abspeisen, weil ich das jetzt sage. Aber eigentlich wollen sie verstehen. Sie wollen überzeugt werden davon. Und da müssen wir uns Christen Mühe geben. Es reicht nicht einfach zu sagen, Sex ja oder nein, sondern warum? Was ist die Idee dahinter? Weil ansonsten kommt ja, ihr Christen seid alle Spaßbremsen. Und alles, was Spaß macht, verbietet ihr. Ob das so stimmt, das müssten wir nochmal andermal analysieren. Aber wir haben eine Aufgabe, Menschen auch nachvollziehbar zu machen, was ist eigentlich daran auch zu feiern? Wie schön ist das, wenn das wirklich Wahrheit wird? Also warum ist sexuelle Reinheit vor der Ehe eigentlich entscheidend? Wenn du deine Bibel dabei hast, dann bleib schon mal im 1. Korintherbrief. Da werden wir uns die ganze Zeit tummeln. Ja? In 1. Korinther 7 haben wir eben gerade gelesen, wenn ich denn teilsam leben kann, heiraten. So, warum die Reinheit vor der Ehe? Kurz vor, im selben Kapitel, wird nämlich festgestellt, dass Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe vor Gott als sexuelle Sünde bzw. Unzucht, in einigen alten Übersetzungen Hurerei, ziemlich krass klingendes Wort, das sexuelle Unmoral bezeichnet wird. In 1. Korinther 7, Vers 2 heißt es, um Unzucht zu vermeiden, habe jeder seine eigene Frau und jede ihren eigenen Mann. Das ist wichtig an dieser Stelle hier, sind auch männliche und weibliche Pronomen. Ja, das ist das Bild der heterosexuellen Vereinigung. Jeder habe seine Frau und jede, das ist ein weibliches griechisches Wort an dieser Stelle, habe ihren eigenen Mann. Hier, die Ehe ist dafür da, dass eben es nicht zu sexuellen Ausartungen kommt und zu unangemessenen sexuellen Handlungen, so wie Gott es sich eben nicht gedacht hat. Und das Wort, was hier für Unzucht steht, ist das griechische Wort Porneia. Bei vielen wird es dann schon klingen, Moment mal, Porn kenne ich, Pornografie hat den Ursprung auch in diesem griechischen Begriff. Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Porneia ist ein Begriff, der sehr häufig vorkommt im Neuen Testament. Das ist ein sehr breiter Begriff, der sämtliche unangemessene sexuelle Handlungen betrifft, die außerhalb der Ehe zwischen einem biologischen Mann und einer biologischen Frau stattfinden. Und über sexuelle unangemessene Handlungen außerhalb der Ehe sprechen im Neuen Testament alleine folgende Bücher. Falls du denkst, okay, ist das jetzt so ein 1. Korinther-Ding? Wenn wir das Neue Testament anschauen, werden wir in folgenden Büchern sehen, dass die Bibel davor warnt, nicht sexuell in unangemessene Handlungen einzusteigen. Das sind die Bücher Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römer, 1. Korinther, 2. Korinther, Galater, Epheser, Kolosser, 1. Thessalonicher, 1. Timotheus, 2. Timotheus, Hebräer, Jakobus, 2. Petrus, Judas, Offenbarung. 19 Bücher thematisieren. Sexuelle Reinheit ist wichtig, damit eben es nicht zu sexueller Zügellosigkeit kommt und du den Plan für Sexualität verfehlst. An dieser Stelle, okay, sexuelle Reinheit, sagt ihr, ist wichtig, damit wir nicht Sünde begehen und uns nicht gegen Gott stellen, aber was ist daran überhaupt so schlimm? Es gibt ja Verbote, die auch irgendwie, denkst du so, ja, es gibt manchmal auch in unseren deutschen Gesetzen manchmal so Verordnungen, wo du denkst, hä? Wen juckt's? Aber dann kommt jemand, aber hier, da muss noch 2 Zentimeter und 3 Zentimeter, was? Was hat das für einen Effekt für irgendwen? Und so fragen sich auch einige, was ist das Problem für Gott, mit wem ich schlaf? Und wann ich das tue? Ob das jetzt vor der Ehe, in der Ehe, nach der Ehe oder sonst wann ist? Und da müssen wir jetzt wieder einen Schritt vorher im 1. Korintherbrief gehen. Wir sind von Kapitel 7, 9, Vers 2, also Vers 9, Vers 2 und jetzt gehen wir ins 6. Kapitel. Dort schauen wir auch, was Gott denn so tangiert, wenn es um Sexualität geht. Lass uns gemeinsam lesen, 1. Korinther 6. Ich werde ab der zweiten Hälfte des Verses 13 beginnen und dann werden wir uns so durchhangeln durch die Verse. Vers 13 bis 14. Der Leib aber ist nicht für die Porneia, für die Unzucht oder Hurerei, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und er wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Was wir hier allein in diesen Versen sehen ist, dass der Leib nicht einfach irgendwie in einer Selbstbestimmtheit funktioniert, sondern Gott hat dem Leib eine Berufung gegeben. Was tangiert das Gott, was ich mit meinem Körper mache? Weil Gott deinem Körper eine Berufung gegeben hat. Er hat ihm Freiheiten gegeben, aber auch Begrenzungen. Er hat eine Idee als Schöpfer über deinen Leib. Und diese Bestimmung gehen Christen nach, indem sie darüber nachdenken, was hat Gott sich gedacht, was mit diesem Körper geschehen soll? Was damit passieren soll und was damit nicht passieren soll? Der Leib ist nicht für die Hurerei, nicht für sexuelle Zügellosigkeit, sondern für den Herrn und der Herr ist für den Leib. Gott ist pro Körper. Der Körper ist nicht etwas irgendwie so, ja, nach dem Sündenfall ist das irgendwie, eigentlich wäre es besser, wenn wir alle leiblose Wesen wären. Nee. Der Leib hat einen Wert. Gott ist Mensch geworden und hat Fleisch und Blut angenommen. Und damit würdigt er auch unsere Gestalt, wie wir gemacht sind. Und lebt vor, was es bedeutet, im Einklang mit dem Willen Gottes zu leben. Wisst ihr, wir Christen in unserer Gesellschaft, das ist ganz wichtig. Wir sind tolerante Menschen in unserer Gesellschaft. Wenn jemand andere Lebensentwürfe oder andere Entscheidungen für sich trifft, dann respektieren wir das und wir zwingen niemanden unsere Meinung auf. Jeder soll leben, so wie er will. Aber wir als Christen folgen einem heiligen Ruf. Wir folgen nicht unserem Herzen. Sondern wir haben den erkannt, der uns ein neues Herz gegeben hat. Und wir wollen ihn besser kennenlernen. Und darum kommen wir automatisch in Konflikt mit unserer Gesellschaft. Wenn jemand anders entscheidet, hey, ich werde dich nicht zwingen. Ich werde dich auch nicht überfahren. Aber wenn du mich fragst, was für mich heilig, gerecht und gut ist, dann sage ich dir, was der Schöpfer sich gedacht hat, was heilig, gerecht und gut ist. Unsere Lebensführung, wie wir mit unserem Körper umgehen, hat für das Evangelium, ja die zentrale Botschaft der Liebe Gottes an den Menschen, eine ungeheure Bedeutung. Habt ihr eben gerade gelesen? Gott hat aber den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Die Botschaft der Liebe Gottes ist nicht nur etwas, was irgendwann früher in der oder später in der Ewigkeit für uns wichtig ist, sondern sie bestimmt auch unser Handeln hier und jetzt, indem wir lesen, Gott ist der Körper so wichtig, dass er sogar Jesus, der im Grab war, erneuert hat. Und Jesus hat bis zum heutigen Tag einen Leib. Wisst ihr das? Einigen ist es nicht klar. Jesus hat für alle Ewigkeit einen menschlichen Körper. Es hat lange gebraucht, bis ich das gerallt habe. Ich habe mir gesagt, ja, so irgendwie Geistwesen, wir werden durch den Himmel so durchwabern, irgendwie so wie Blasen. Wir werden Jesus sehen und wir werden seine Male sehen. Und wir werden uns erinnern, hey, das hast du für mich gemacht. Gott ist der Körper so wichtig, indem Paulus dann sagt, habt ihr vergessen, Gott hat sogar Jesus aus dem Tod herausgeholt und ihm einen neuen Leib gegeben. Und ihr, euer Leib wird auch eine Ewigkeit haben. Er ist nicht jetzt so, wie er mal sein soll. Jeder, der über 30 ist, wird das merken. Aber unser Körper ist Gott nicht egal. Das Evangelium von der Liebe Gottes ist auch eine Botschaft an unseren Körper. Gott stellt die Beziehung durch das Evangelium zwischen Gott und Mensch wieder her, ja. Aber Gott stellt auch unseren Körper wieder her. Das, was wir mit unserem Körper machen, ist für Gott nicht wurscht. Er sagt nicht einfach, ich will irgendwie einfach nur eine spirituelle Beziehung zu dir haben, so, sondern ich möchte, dass du ganz und gar von mir erfasst bist. Dass sogar dein Körper das predigt, Jesus ist Herr. Jesus ist König. Jesus ist mein Retter. Und dieser Körper wird irgendwann erneuert und in die Ewigkeit eingehen. Wir lesen weiter, Vers 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Oder einer Porne, heißt es dort im Griechischen. Also einer Person, die Unzucht treibt, die sexuell zügellos lebt, nicht nach dem Maßstab Gottes. Also soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall. Hier heißt es, dass unser Körper schon jetzt ein Teil, ein Glied von Jesus ist. Unser Körper ist angeschlossen an Jesus. Wir sind auch leiblich verbunden mit Jesus. Ihr kennt vielleicht diese Passage, Jesus ist der Kopf, das Haupt und wir sind seine Glieder. Mit unserem Körper spiegeln wir in dieser Welt wieder, wer Jesus ist und was ihn ausmacht. Merkst du, warum das Gott so tangiert, wie wir mit unserem Körper umgehen? Weil er angeschlossen ist und ihn interessiert, was seine Glieder machen. Auch du als ein funktionierender Organismus, dir ist nicht egal, was deine Gliedmaßen machen. Wenn die irgendwie selbstständig werden, dann ist nicht cool. Wenn die einfach irgendwas machen, was du nicht willst, dann ist nicht gut. Dann ist ja eine fehlende Übereinstimmung. Und dann leidest du darunter. Ich habe das mal erzählt, einmal ist mein Arm beim Schlafen richtig krass eingeschlafen. Richtig krass. Vielleicht können sich einige erinnern, ist schon länger her. Ey, der war wie tot. Wirklich, ich hatte richtig Angst. Über Minuten konnte ich meinen Arm nichts bewegen. Musste richtig, lag ich im Bett und dann musste ich anziehen geht nicht. Da ist keine Übereinstimmung mehr gewesen. Mit unserem Körper predigen wir der Welt, wer Jesus ist, weil wir Glieder sind an seinem Leib schon jetzt und nicht erst irgendwann. Was wir mit dem hier machen, ist nicht erst für die Ewigkeit irgendwie interessant, sondern hier und jetzt schon. Und meine Lieben, das sind natürlich krasse Worte, aber dieser Vers zeigt mir, das, was Jesus, wie Jesus uns in Beschlag nimmt, ja, ist für jeden Einzelnen unter uns richtig krass. Es gibt nicht den einen, der hier sagen kann, hey Pastor, wenn du wüsstest, was diese Predigt für mich bedeutet, dann möchte ich dir sagen, für jeden Einzelnen bedeutet es, sich komplett
diesem Jesus zur Verfügung zu stellen. Und hier ist nicht einer, der sagt, Nachfolge Jesus hinterher fällt immer leicht. Wir müssen alle, so wie die Bibel es sagt, unser Fleisch, unsere alte Natur, müssen wir kreuzigen. Wie sagt unser lieber Afrikaner Dani Pockum immer, das Fleisch bekehrt sich nicht. Du musst es töten. Das Fleisch bekehrt sich nicht, sondern du musst dagegen angehen. Und wenn du sagst, boah, das ist eine harte Rede. Ja, ich weiß. Stell dir vor, diese Rede gilt auch mir. Ich predige nicht euch, sondern wir schauen, was Gott uns sagt. Jesus bedeutet für jeden einzelnen Menschen eine Zumutung, weil er uns dazu aufruft, unser ganzes Leben umzukrempeln und unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Aber wir werden noch im Vollzug sehen, dass es noch krasser wird. Vers 16. Dort heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure, also der Porne, die sexuell in Unreinheit lebt, wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, ihr seid schon informiert, die zwei ein Fleisch sein. Hier zitiert Paulus etwas aus dem Alten Testament. Die zwei werden ein Fleisch sein. Okay, bis hierhin. Hier erinnert Paulus daran, was der Gedanke von Gott ist mit der Sexualität. Und die Bibel beschreibt hier an dieser Stelle, dass Sexualität eine einzigartige Bindekraft besitzt. Eine Bindekraft wie nichts anderes in diesem Leben. Und es ist interessant, wir wissen inzwischen, dass auch auf biologischer Ebene Sexualität Auswirkungen hat auf das zwischenmenschliche Miteinander. Und das ist nicht wie Kaffee trinken. Das ist auch nicht wie Geheimnisse austauschen. Wenn du mit jemandem sexuell interagierst, dann passiert etwas biologisch. Durch Sexualität, ich bin da kein Fachmann, ja, aber ich hab mich schlau gemacht. Durch Sexualität, wir gehen da jetzt nicht tief rein, wird eine besondere hormonelle Verbindung geschaffen, die nur bei der Sexualität passiert. Und diese Hormone, die schaffen eine Verbindung zwischen dir und mir, wenn wir sexuell aktiv sind. Und diese Hormone, die dort freigesetzt werden, wecken in uns das Vertrauen in den anderen und steigern die Bindungsfähigkeit zu dem anderen. Es ist interessant, was vor vielen tausend Jahren die Bibel da geschrieben hat, ne? Dass zwei ein Fleisch werden und dass es hier eine Bindekraft gibt. Und wir heute mit der Wissenschaft wissen, das ist wahr. Das stimmt. Die Bindungsfähigkeit nimmt zu. Und Gott hat uns so gemacht, dass in dieser heiligen Intimität, dass die Bindungsfähigkeit zunimmt, dass das Vertrauen zueinander wächst. Hey, wie gut ist Gott, oder? Dass er so solche Konzepte schafft. Was ist jetzt, wenn wir daherkommen? Binden, lösen. Binden, lösen. Binden, lösen. Wir machen uns selber kaputt. Wir werden irgendwann zu beziehungsunfähigen Menschen. Nur weil du mit vielen Frauen im Bett warst, heißt das nicht, dass du gut mit deiner Frau kannst. Wenn du viele Partner hast, dann wird es wahrscheinlich so aussehen, dass du im Laufe der Zeit merken wirst, du wirst immer beziehungsunfähiger. Weil du deinen Körper nicht respektierst, so wie Gott ihn gemacht hat, und damit Gott nicht respektierst, was seine Idee für deinen Körper ist. Ist dir Gott erachtet in der Schöpfung, ja? Vater und Mutter verlassen, also eine ganz neue Einheit bilden, das ist gesellschaftsrelevant, das hatten wir alles in den vorherigen Predigten. Er wird seiner Frau anhängen, also sie werden zusammenkleben, ja, sie werden fest zusammengebunden, sie gehen in diesen Bund hinein und dann als letztes heißt es, dass sie ein Fleisch werden. Gott erachtet in der Schöpfung, wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte anschauen, den Geschlechtsverkehr als höchsten, tiefsten und ultimativen Ausdruck dieser Verbindlichkeit und Liebe. Bedeutet, du kannst einem Menschen nicht mehr geben als Sexualität. Das ist das höchste Gut, das privateste, was du geben kannst, deine Intimität, deine sexuelle Liebe. Darum darf Sexualität alleine dem geschenkt werden, der dieses vollkommene Treueversprechen dir auch zusichert. Darum ist Ehe wichtig. Wenn das die höchste Form von Verbindlichkeit, Treue und Liebe ist, dann sichere es mir durch den Bund auch zu, dass Verlässlichkeit, Treue, Liebe mir gilt. Wer aber nicht diesen Bund eingehen kann, wer dieses Versprechen nicht vollziehen kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ist auch logischerweise nicht in der Lage, in dieser ultimativen Form einzusteigen und seine Sexualität dem anderen zu geben. Es ist eben nicht einfach nur Sex. Da gehört eine ganze Menge mehr dazu, wenn es gesund sein soll, und im Sinne Gottes für uns ist. Lass uns weiterlesen. In den Versen 17 bis 18 lesen wir, also wir hatten es eben gerade, ne? Durch Sexualität mit jemandem werden wir ein Fleisch, also wir verbinden da was, biologisch, hormonell sogar. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht vor der Unzucht. Also flieht vor Porneia. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber sexuell zügellos oder sexuell unmoralisch oder Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Also jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Ich finde diese Aussage irgendwie richtig krass. Es gibt viele schwerwiegende Dinge, die wir tun. Aber die Bibel bezeichnet, wenn wir auf sexueller Ebene verfehlen, dann macht das, dann hat das eine Qualität wie andere Dinge nicht. Sondern wir attackieren damit uns selbst. Wir werden zu Feinden unserer eigenen Existenz. Alles passiert da draußen. Aber wenn du sexuell aktiv bist, in einer Art und Weise, wie es Gott nicht ehrt, dann sündigst du gegen deinen eigenen Körper. Und intuitiv wissen wir, dass Sexualität eine sehr empfindliche und heilige Angelegenheit ist. Auch wenn du vielleicht schon, ich weiß ja nicht, wer hier so sitzt, ja, vielleicht bist du schon so trainiert, dass du sagst, ach, ich merke da gar nichts mehr. Gut, ob das jetzt ein gutes Zeugnis ist, wenn man schon gar nichts mehr merkt, wenn man schon so abgestumpft ist. Aber jeder normal funktionierende Mensch merkt, das ist eine sensible Angelegenheit. Und der Missbrauch von Sexualität hat eine größere Tragweite und verursacht auch in der Regel tiefere Verletzungen als der Missbrauch anderer Dinge. Schaut, wenn ich als euer Pastor euch anlüge, dann ist das schlimm. Wenn ich als Pastor, wenn da rauskommt, ich veruntreue Spendengelder, dann ist das kein Kavaliersdelikt, dann ist das schlimm. Wenn ich etwas stehle, dann ist das schlimm. Wenn ich jemanden beleidige, ist es schlimm. Aber wir alle merken, wenn ich jemanden sexuell missbrauche, dann ist das eine andere Liga. Es ist alles schlimm. Es ist alles schlimm auf jeder Ebene, wenn ich Menschen missbrauche, wenn ich sie entwende für ihren gewöhnlichen Gebrauch. Aber wenn ich sexuell jemanden missbrauche, wissen wir alle, hier passiert etwas, was so gegen das Leben ist. Und Menschen, die darin involviert sind und Opfer dessen werden, haben ein ganzes Leben in der Regel damit zu tun. Wir wissen, dass der Missbrauch von heiligen Dingen kein Kavaliersdelikt ist. Und diese Einzigartigkeit der Sexualität, wie sie hier in 1. Korinther 6 ist, ist nicht mein Einfall. Ich habe mir das nicht überlegt, wie kann ich Emmendingen irgendwie mal zum Anstoß bringen oder zum Anstoß sein. Sondern es ist Gottes Idee, dass Sexualität eine einzigartige Wirkung hat. Zum Positiven, aber auch wir zum Negativen, wenn wir es missbrauchen. Die Einzigartigkeit der Sexualität liegt in der Heiligkeit unseres Körpers begründet. Und das lesen wir in Vers 19. So ein wunderbarer Satz. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Was für Worte. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ich glaube, das haben wir vielfach gar nicht so richtig durchdacht, dieses Konzept. Weil wir vielleicht den christlichen Glauben zu sehr emotionalisiert haben in der Vergangenheit. Und irgendwie so, ja, keine Ahnung, dann diese Vorstellung vielleicht eher treffend ist, die Seele ist der Tempel des Heiligen Geistes oder mein Verstand, wenn ich intellektuell Gottes Wort studiere, das ist der Tempel des Heiligen Geistes oder mein Herz ist der Tempel des Heiligen Geistes oder mein Geist ist der Tempel des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, dein Körper ist Tempel des Heiligen Geistes. Was für ein Wort, was für eine Idee. Wenn Gott das nicht offenbart hätte, ich würde nicht auf diese Idee kommen. Würde ich nicht. Aber hier lesen wir ausdrücklich, dass Gott den Körper als heilig betrachtet, dass er Wohnung nimmt in dieser Leiblichkeit. Wenn du an Jesus glaubst, dann ist das, was wir alle heute sehen hier vor uns, ob es uns gefällt oder nicht, der Tempel des Heiligen Geistes, wo Gott gesagt hat, hier möchte ich Platz nehmen. Hier möchte ich Wohnung nehmen. Hier möchte ich mich ausbreiten. Und wisst ihr, das Interessante ist, wenn Paulus hier von Tempel spricht, dann wissen die Juden, diese ganze Idee vom Tempel ist ja uns irgendwie fern. Übrigens, das ist hier kein Tempel, ja? Wir bauen keine Tempelgebäude. Das war im Alten Testament. Die Juden wussten ganz genau, wenn Paulus davon spricht, dass wir der Tempel sind, wo Gott wohnt, dann wissen sie, dass es im Tempelkomplex alleine einen Bereich gab, in dem Gott persönlich wohnte und anzutreffen war. Und der Tempelkomplex ist so aufgebaut, dass du immer tiefer ins Zentrum rückst und irgendwann kommst du in einen kleinen Bereich, der nennt sich das Allerheiligste. Das war der Ort, wo Gott zu Hause war, wo Gott anzutreffen war, wo er wohnte, wo man ihm begegnen konnte. Und wenn wir das Alte Testament lesen, wissen wir, Zutritt zum Allerheiligsten hatte nicht jedermann. Nicht jeder durfte zu jeder x-beliebigen Zeit in dieses Allerheiligste kommen. Es wurde immer nur einer einzigen Person gewährt, in dieses Allerheiligste einzutreten und hier zu verweilen und diesen heiligen Tempelbereich zu genießen. Und das gibt uns eine schöne Parallele. Wenn unser Körper sozusagen das Allerheiligste ist, der Tempel des Heiligen Geistes, wo Gott Platz genommen hat, dann darf auch hier auf körperlich-sexueller Ebene nicht jeder und auch nicht zu jeder Zeit einfach Zutritt haben. Es ist was Exklusives, was nicht verschleudert wird, sondern hochheilig ist. Also was sexuell mit deinem Körper geschieht, soll dieser Welt auch eine Predigt gleichkommen, zu erklären, Gott ist heilig, Gott ist gegenwärtig, Gott ist schön. Es geht also nicht einfach nur darum, du sollst aber keinen Spaß haben vor der Ehe. So ein Nonsens. Es geht vielmehr darum, Gott zu erkennen, wer er ist, wie vortrefflich wunderschön er ist und dass unsere sexuelle Beziehung oder unsere Aktivität ein Zeugnis ist von dem, wie Gott uns liebt und wie intim er uns nahe kommt, dass er sogar in uns lebt. Und darum sagt 1. Thessalonicher 4, Vers 3 und 7 bis 8, Denn dies ist Gottes Wille, Doppelpunkt. Christen lieben solche Sätze. Ich will unbedingt wissen, was Gottes Wille ist. Nur mit dem Ergebnis dieses Verses sind die im allermeisten nicht einverstanden. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Vers 7 bis 8 heißt es dann weiter, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Merkt ihr, was hier geschieht? Es ist wieder dieselbe Argumentationsebene. Es geht darum, du bist in deiner Leiblichkeit für Gott heilig. Und der Heilige Geist hat hier Raum genommen und er will sich ausbreiten und entfalten. Und darum fliehe vor diesen Dingen, weil sie Gott nicht widerspiegeln, Gott nicht gefallen, außerordentlich nicht. Und du sollst wissen, wenn du das tust, dann verwirfst du nicht einen Menschen. Und wenn du so lebst, dann verwirfst du auch nicht den Pastor. Komm, sei es drum, ich bin nur ein Mensch. Wenn wir nicht miteinander klarkommen und getrennte Wege gehen, ist schade, aber das Leben geht weiter. Aber das Leben geht nicht weiter, wenn wir den Herrn verwerfen. Und deswegen sind diese Themen so brenzlig. Und die Bibel macht hier auch keinen Spaß. Wir denken, ach, das, hier geht's doch einfach nur, sich selber irgendwie so zu erfinden, seinen Weg zu finden in diesen Dingen. Nein, es geht darum, Gott zu finden, Gott zu kennen und Gott zu behalten in seinem Leben. Denn wir müssen wissen, wenn wir Gott mutwillig verwerfen auf diese Art und Weise, was das für Konsequenzen für uns hat. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja gut, ja, ich verwerfe dann in diesem Lebensbereich Gott, aber wir haben einen Gott der Gnade, Halleluja. 1. Korinther 6, Vers 9 bis 10. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, hier wieder der gleiche Begriff, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch mit Männern Schlafende, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Puh, mir macht das nicht Spaß vorzulesen. Aber komm, ist nur einmal gesagt. Galater 5, Vers 19 bis 21. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, also unserer alten Natur. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Epheser 5, Vers 5. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Kolosser 3, Vers 5 bis 6. Tötet nun eure Glieder, hätte Dani Pockham schreiben können. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Letzter Vers, Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe ist ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Ich weiß nicht, wie wir auf die Idee kommen, dass wir mit unserer Sexualität tun können und lassen können, was wir wollen. Das ist nicht ein Ausrutscher, nicht einmal irgendwie so, ah ja, jetzt war Paulus irgendwann sehr emotional. Du siehst, wie häufig diese Wahrheit einer Kultur entgegengeschmettert wird, die immer gegen das Reich Gottes arbeitet. Es ist nicht so, dass wir heute irgendwie anders ticken als die Menschen damals. Der Mensch funktioniert so, dass er in der Regel immer seine Wege gehen möchte. Und Gott warnt und warnt, wenn du mutwillig, hier geht es um Mutwilligkeit,
Es geht hier nicht darum, wer einmal in diesen Dingen gefehlt hat, keine Chance auf Gnade hat. Es geht darum, dass Menschen, die das sagen, damit bin ich verheiratet quasi, mit dieser Unreinheit, mit dieser Aktivität, mit dieser Beziehungskonstellation. Ich plane mir meinen eigenen Weg und da kann niemand reinreden. Und trotzdem ist Gott mit mir. Nein, ist er nicht. Und das müssen wir heutzutage hören. Meine Lieben, das muss ich hören. Wenn ich die Bibeltexte lese, denkt ja nicht, dass ich denke, oh ja, in Emmendingen predige ich wieder und dann hau ich denen das wieder vor den Latz. Diese Bibeltexte fragen doch mich, wo machst du Kompromisse in deinem Leben, Waldemar? Und wenn ich das merke, dass ich in Kompromisse gegangen bin, ab zum Kreuz, zum Ort der Vergebung, wo ich einen gnädigen Gott habe, der es liebt, Sündern zu vergeben. Aber wir müssen erkennen, Herr, deinen heiligen Standard habe ich missachtet. Ich habe vielleicht sogar deine Worte missbraucht für meine Zwecke. Aber diese Option haben wir nicht. Ich sag dir, wenn du so lebst, wenn du so ein Mindset hast in deinem Kopf und Dinge festhältst, die Gott verabscheut, das Reich Gottes wirst du nicht erben. Und damit es eben nicht zu diesen unangemessenen sexuellen Handlungen kommt, sagt Paulus wieder zurück zu unserem Text in 1. Korinther 7, Vers 2, ich habe es schon gelesen, habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Das heißt, heiratet, versprecht euch einander die Treue, die Verbindlichkeit, die Liebe. Und hier könnt ihr dann eure intime Leidenschaft pflegen, kultivieren, euch aneinander erfreuen und genießen, was Gott Gutes geschenkt hat. Lass uns in 1. Korinther 6, Vers 20 noch gehen. Paulus geht weiter. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Bei dieser ganzen Fragestellung, wie gehe ich mit dem um hier, muss ich erkennen, Gott hat nicht nur meine Seele gekauft. Gott hat mich ganz gekauft. Jesus hat sein Leib und sein Leben hingegeben, um unser Leib und unser Leben zu gewinnen. Ich gehöre mir nicht selbst. Ich gehöre ihm. Ich bin auf ihn gerichtet und schaue, Jesus, wie meinst du es? Wenn ich an dieser Stelle sage, ich mache so, wie ich will, dann leugne ich, dass es nötig war, dass Jesus auch meinen Leib erkauft hat. Und Jesu Antwort wäre an dich, lieber Mann, liebe Frau, deine Seele ist für mich nicht genug. Ich liebe dich so sehr, dass ich dich ganz will. Ihr stellt euch vor, ihr lernt einen Mann kennen oder eine Frau und das Gegenüber sagt dann zu dir, boah, ich liebe so sehr deine äußere Form. Du bist so heiß und ich will dich ganz und gar. Dein Charakter und deine Vorlieben ist eigentlich eine ziemliche Latte. Hauptsache, ich habe das. Also ich habe von Frauen gerade gesprochen, ja. Ey, du würdest sagen, du würdest keinen Meter weiter gehen. Außer du bist extrem billig, dann schon. Aber eigentlich denkst du, aber ich bin mehr als meine Leiblichkeit. Es gibt mehr Facetten in mir. Ist dir einfach nur die Geschlechtlichkeit und das war's? Wir werden nächste Woche über gelingende Sexualität in der Ehe sprechen. Also schon mal, das wird ebenso heiß. Aber ich bin ein Mensch mit Gefühlen, mit Wünschen, mit Träumen, mit Verletzungen. Willst du mich nicht kennenlernen? Willst du das nicht auch haben? Bei Jesus genauso, aber auch andersrum. Wir sagen, ja, unser Herz gehört Jesus, aber mit unserem Leib huren wir rum, wie wir das wollen. Jesus sagt, wie bitte?
Und du bist mir wichtiger. Dein Ganzes, was du zu bieten hast, möchte ich bei mir haben. Wir haben einen Gott, der unseren Leib dazu genommen hat, um dort Wohnung zu nehmen. Und er spricht uns dadurch Würde, Wert zu, den wir oft selber so missbrauchen und missachten. Wenn wir in den Spiegel gucken und selber schlecht über uns denken, schlecht über uns reden, uns von Meinungen abhängig machen, die um uns herum sind, sagt der Herr dir heute, ich habe meinen Heiligen Geist in deinen Leib gelegt. Dein Leib ist für mich heilig. Gehst du mit allen Dingen gut um, was deine Leiblichkeit angeht, lass uns drüber reden. Aber ich habe einen Bund mit dir geschlossen und ich nehme dich so, wie du bist. Gott ist ein guter Gott. Gott möchte, dass wir diese Weite seiner Liebe erkennen und dass wir daraufhin sagen, ich möchte jetzt mit diesem Leib meinen Herrn verherrlichen und ihm Ehre geben und ihm meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Herr, danke, dass du diesen Leib dir ausgesucht hast und dass du hier Wohnung genommen hast. Ich gehöre mir nicht mehr selber. Du hast mich erkauft zu einem teuren Preis. Es gibt keinen größeren Preis, als den Sohn Gottes am Kreuz zu sehen. Wenn das dir so wichtig ist, Jesus, dann wird auch meine Entscheidung zu meiner Sexualität mir auch eine Wichtigkeit darstellen. Darum versprechen wir in unserer Gemeinde, jeder, der Mitglied werden möchte in dieser Gemeinde, der kriegt auch unseren Gemeindekodex, könnt ihr alles im Internet auch abrufen. Dort heißt es, wir versprechen den heiligen Bund der Ehe als eine exklusive und lebenslange Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau zu achten und bekennen, dass der Sexualverkehr in den gesunden Rahmen der Ehe gehört. Das ist unser Bekenntnis. Erfüllen wir dieses Bekenntnis immer zu 100% und in Perfektion? Nein. Aber das ist das, was wir von Gott erkannt haben und wo wir mit jeder Faser hinwollen und uns gegenseitig dazu anspornen, einander unterstützen und helfen. Hab das Ziel im Blick. Gott ist ein heiliger Gott und dieser heilige Gott lebt in dir. Verwirf diesen Gott nicht, sondern bleib bei ihm. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte noch eine Sache mit euch teilen. Die Sexualität soll in die Ehe kommen, weil Sexualität und unser Körper heilig ist. Das ist das eine. Aber Gott hat es so gemacht, einige haben es auch durch empirische Beobachtung festgestellt, dass bei Geschlechtsverkehr es nicht nur zu Freude und Verbundenheit kommt, sondern tatsächlich auch zu Babys. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Sex nicht nur Spaß macht, sondern auch Babys macht. Und das hat Gott ziemlich klar gemacht, schon im ersten Mosebuch. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Okay? Das ist Geschlechtsverkehr. Wenn wir heute darüber sprechen, ist wichtig, dass wir es nicht alleine auf den körperlichen Akt in diesem Augenblick reduzieren. Es wird nämlich der Realität nicht gerecht. Durch Geschlechtsverkehr passieren Dinge. Ich weiß, wir haben medial das so aufgebaut, jeder kann so früh wie möglich, soll er sich sexuell finden und auch mit anderen ausprobieren. Und wir sind völlig verblendet und merken gar nicht, Gott hat in diese Sexualität auch eine Idee reingelegt, dass dadurch auch Fruchtbarkeit und Vermehrung passiert. Und unsere Sexualität betrifft nicht nur unsere eigene Existenz, sondern die Existenz einer nächsten Generation. Wer sexuell aktiv wird, muss über diese Ebene nachdenken. Und Gott hat uns Menschen die Schöpfung Gottes anvertraut und uns das Privileg gegeben, selber schöpferisch tätig zu werden. Wusstest du das? Dass wir schöpferisch tätig werden, indem Mann und Frau miteinander in Liebe zusammenkommen, wird ein neues Wesen geschaffen. Und damit gleichen wir, wenn Mann und Frau in Liebe und Einheit zusammenkommen, in einer ganz speziellen Art und Weise ähneln wir Gott selbst, der als Dreieinigkeit in Liebe und Einheit etwas schöpferisch ins Leben gerufen hat. Das, was vorher nicht da war, ist auf einmal da. Dasselbe passiert beim Geschlechtsakt und in gewisser Hinsicht reproduzieren wir und ähneln wir Gott in dem, wie wir Neues schaffen, was aus Liebe herausstammt. Und nochmal kurze Erinnerung, wir werden gleich zum Schluss kommen, keine Sorge. Es wird nicht mehr so lange dauern. Aber dieser Punkt ist mir wichtig. Wir hatten es eben gerade gehört. In der Schöpfung hat Gott den Geschlechtsakt als Höhepunkt geschaffen. Das ist der Abschluss der Schöpfung. Und das ist der Ort der ultimativen Verbindlichkeit und Liebe. Jetzt überlegt mal. Gott wollte, dass in dem Augenblick höchster Intimität, Freude, Wärme, Zuneigung und Liebe Kinder entstehen. Das ist der Ort, wo neues Leben geschaffen wird. Wo kein Blatt mehr zwischenpasst. Liebe und Wärme und ein neues Leben entsteht. Das bedeutet, Kinder haben das Recht darauf, dass ihre Eltern diese Freude, Zuneigung, Liebe und Wärme ihnen weiterhin zusichern, wenn sie in die Welt kommen. Das ist ihr Ursprung. Kinder wollen das auch weiterhin haben. Und Kinder haben auch ein Recht. Ich weiß, wir scheitern alle häufig. Und Gott ist barmherzig mit unserem Scheitern. Und wir denken heute darüber nach, wie gehe ich grundsätzlich damit um? Denk vom Ziel her. Das, was da neu entsteht, geschieht durch Liebe. Diese Kinder wollen diese Liebe von diesen beiden erleben. Und wenn du als Mann oder Frau noch nicht in der Lage bist, deine Treue und Liebe dem anderen in der Ehe zu versprechen, bist du auch nicht bereit für diesen höchsten Ausdruck der Verbindlichkeit und Liebe in der Sexualität. Denn die potenziellen Babys, die geboren werden, haben genau diese Erwartung, dass sich die liebenden Eltern dieselbe Liebe und Treue für das neue Leben aufbringen, die sie zueinander gebracht hat und das Kind auch zum Wachsen und Gedeihen braucht. Es geht also zum einen natürlich um die Liebe zueinander, aber auch um die Liebe zur nächsten Generation. Und deswegen sagt Gott, wer sich nicht enthalten kann, soll heiraten. Es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Ich möchte zum Schluss kommen. Einige, die hier sitzen, werden sagen, ja, ich höre deine Worte, aber wenn ich mir mein Leben anschaue, wow, ich bin so kapital daneben gefahren und da ist alles aus den Fugen geraten. Was soll ich damit machen, wenn ich das höre, wenn ich diesen Standard höre? Ich komme an diesen Standard gar nicht mehr ran, wenn ich mir meine Vergangenheit anschaue. Lass mich dich an Römer 8, Vers 1 erinnern. Es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verurteilung, es gibt keine Beschämung, wenn wir uns Jesus Christus zuwenden. Wenn wir mit unserer gescheiterten Sexualität, wenn wir uns mit unserer gescheiterten Beziehungen, wenn wir uns neu aufmachen auf Jesus hin, dürfen wir wissen, ich brauche mich nicht schämen und ich brauche auch keine Angst vor Ablehnung haben, denn Jesus Christus ist für mich. Er ist nicht gegen mich und Jesus ist nicht gekommen zu den sexuell Reinen, um sie in seine Gefolgschaft aufzunehmen, sondern wir lesen, wie Jesus ein Freund von Pornäs war, ein Freund von Prostituierten, ein Freund von Prostituierten, die mehrfach dämonisch belastet waren. Und zu denen ist er hingegangen, hat ein Wort gesprochen und hat einen Neuanfang geschaffen, hat gezeigt, du bist belastet von deiner Vergangenheit, aber bei mir können Dinge neu werden. Das heißt, wenn du mit diesem Ideal bislang nicht übereinstimmst, dann heißt es nicht, schnell weg von hier, wir brauchen dich nicht. Jesus ruft dich, Jesus liebt dich und all dein Versagen, all das, was dich beschmutzt und all das, was dich nicht so passbar macht in den Augen Gottes, hat Jesus alles weggerissen, hat es ins Grab geliefert und hat gesagt, für all das bin ich gestorben, damit du das Reich Gottes erben kannst. Komm zu mir und genieß diese Vergebung. Denn du wirst nicht Ruhe und Freude finden, wenn du auf einmal eine perfekte Sexualität vorweisen kannst, sondern wenn du Ruhe gefunden hast in Jesus Christus und weißt, er ist dein Liebhaber, er hat dich geliebt, er hat dir vergeben und er ist für dich. Und nichts und niemand kann dich von ihm scheiden, egal ob dein schlechtes Gewissen groß oder klein ist. Jesus ist größer. Egal, ob du mit Scheitern herkommst, egal, ob du verstrickt bist in Dingen, auch wenn sie heftig sind, egal, ob du die Ehe gebrochen hast, egal, ob du in Unzucht lebst, ob du in homosexuellen Beziehungen steckst, egal, ob du zu Prostituierten ein- und ausgehst, Jesus ruft dich heute und sagt, so wie du gemacht bist, war meine Idee. Und ich will nichts lieber als meinen Heiligen Geist in diesen Körper einpflanzen und in dir Wohnung nehmen. Komm, komm, bekenne deine Schuld und danke mir, glaube an mich und genieße die Freiheit der Kinder Gottes. Amen. Amen.